Mutter ist zu dem Zeitpunkt schon tot, ermordet. Deswegen steht ja die Polizei vor dem Haus.
Ja, was wirklich besonders merkwürdig ist, ist, wie auf einmal alles einfriert. Das heißt, der Zwerg auf dem Baumstumpf und Brad Dourif, der den Onkel von der Hauptfigur spielt und Michael Shannon, die frieren ein, schauen in die Kamera und die schauen so lange in die Kamera, bis der Song zu Ende ist. Und auch ähnlich hier, der Geiselnehmer schubst ein kleines Radio heraus mit einer CD drin, die einen Song spielt, und auch da ist der Song erst zu Ende, wenn sich wieder jemand zu bewegen anfängt. Und solche Sachen, die sind dann aber gar nicht im Drehbuch gewesen. Wir fanden zum Beispiel diese merkwürdige Baumrinde und einen Flamingo. Und er sagt, er schreit ja auch raus, das ist ein Flamingo, der in einen Baumstamm geknallt ist. Und das kam eigentlich erst am Drehort zustande, durch diesen Flamingo, den wir gefunden haben. Und das sind Dinge, die macht man eigentlich nicht im Spielfilm. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Warum soll nicht jeder einfrieren, der in der Szene agiert, bis der Song zu Ende ist?
Ja, das kommt ja als Stilprinzip mehrfach vor. Ist auch die Szene mit der Mutter, wenn die beim Abendessen sitzen. Und
ja, da friert auch alles plötzlich ein. Und im Übrigen ist viel mehr auf der Leichenbeschauer bei Timothy Treadwell, erzählt seinen Befund und wie ihn interessiert hat, wer waren diese beiden Menschen, Amy Huguenard und Timothy, und sie kamen da in diesem Aluminiumsarg daher, die letzten Reste in Plastik gewickelt, und auf einmal bricht er ab zu sagen, was er eigentlich gesprochen hat. Und da wusste ich, die Kamera muss zurück, und ich habe oft ein direktes körperliches Verhältnis in so einem Fall mit dem Kameramann, habe ihn ganz vorsichtig auf Entfernung gebracht. Die Kamera bewegt sich weg, bis man nämlich sieht die Arme von dem Coroner, von dem Arzt. Und er hat die Arme völlig stillgehalten, und auf einmal lässt er sie ganz langsam an seinen Körper herunter und steht noch ein paar Sekunden. Und dann wird erst geschnitten. Das ist nie geplant gewesen, aber in diesem Film ist das als Stilprinzip und es ist eigentlich etwas, wo mir Verleihen in den USA gesagt haben, das ist viel zu dreist, sowas macht man nicht im Kino. Und der Film hatte es auch sehr schwer mit Verleih oder mit Publikum. Das passiert, ist mir öfter passiert, und damit muss man auch leben können. Das sage ich im Übrigen für alle jungen Leute, die Filme machen, die damit anfangen. Man muss sich auch etwas trauen, was außerhalb der Normen liegt, und muss Neuland auch erfassen. Es gibt natürlich dann sehr oft auch Niederlagen, und auf diese Niederlagen muss man sich vorbereiten, die kommen. Ich erinnere mich, Little Dieter Needs to Fly, über Dieter Dengler, den Piloten, ein Deutscher, der in die USA ausgewandert ist und dann im Vietnamkrieg in seiner ersten, nach 40 Minuten schon abgeschossen war. Und er ist fast tot, dann nach Monaten gerettet worden. Und dieser Film war über eine Fernsehanstalt hier finanziert gewesen, und der Redakteur kam zu uns nach Los Angeles, der wollte da gerne eine Dienstreise machen, kam da an und schaute sich den Film an und war ganz stumm und sagte hinterher, wo ist die Toilette hier? Und wir haben gesagt, ja, da hinten, und dann links die Tür hinein. Und dann stand er auf und sagte, der musste gar nicht kotzen, aber sagte, der Film ist so unglaublich schlecht. So was habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich muss mich nämlich jetzt erbrechen. So, und der Film, der eigentlich auf einer Schiene gezeigt war, beste Sendezeit, wurde dann verbannt auf nach 11 Uhr abends. wo dann kaum jemand mehr Fernsehen anschaut. Und das passiert mit jedem.
Ja gut, also wir haben jetzt...
Ja, ja, ich weiß. Wenn wir kein Licht haben, macht das auch nichts. Wir sprechen aus dem Halbdunkel.
Nackte eben, ja, und es ist leider... Ja. Sind jetzt beide Scheinwerfer gleichzeitig ausgefallen. Es ist ein Kurzschluss und der ist nicht zu beheben, außer dass jemand da hochklettert.
Nein, wir lassen
es schlecht machen können. Wir müssen jetzt hier im Halbdunkel weitermachen. Ich will die Gelegenheit noch gerade nutzen, der Vorführerin zu sagen, dass wir jetzt zu dem Clip 7 dann übergehen. Dass wir jetzt hier damit weitermachen. In der Zwischenzeit, sie muss das vorbereiten, habe ich noch ein paar Fragen zu... die Filme, die sie über Amerika gedreht haben oder diese amerikanischen Geschichten, zeichnet alle aus, dass sie mit Gewalt zu tun haben. Also dass sie Crime und Gewalt, Tod, also auch wenn man die Death Row-Serie noch dazu nimmt, ja, oder sogar die Autounfall-Serie, mit, diese Filme über Autounfälle, die durch Handys, Texten, SMSen verursacht worden sind. Ist das zufällig oder ist
das... Es ist mir erst aufgefallen, als Sie das vor 2 Tagen mir gesagt haben. Es ist mir nicht aufgefallen, dass es da sehr oft um Mord, um Gewalttaten geht. Für mich war es eigentlich ein anderer Gedanke. Ich wollte, und zwar bei diesen Death Row-Filmen, ich wollte ganz tief in einen menschlichen Abgrund hineinschauen. So tief, wie man das normalerweise im Kino nicht zu sehen bekommt. Dass dahinter Morde standen und Straftaten standen in dem Fall, war eigentlich nicht so sehr wichtig. Und zum Beispiel bei dem Film Into the Abyss.
Kannst du mal den Ton runterdrehen da hinten?
Ich glaube, wir zeigen ihn noch gar nicht oder erst in einem Moment den Ausschnitt. Was ich sagen wollte, wenn Sie sich den Film Into the Abyss anschauen, das ist so einen sehr komplexen Dreifachmord mit 2 Tätern. Der eine, mit dem ich gefilmt habe, wurde 8 Tage später hingerichtet. Und das war auch immer so ein merkwürdiger Schrecken. Gleichzeitig aber sah der aus wie ein ganz netter Junge. Der hat seine Taten mit 18 begangen, wurde mit 10 Jahre später mit 28 hingerichtet. Und als 28-Jähriger sah er eigentlich immer noch aus, so als wäre er ein Freund von James Dean. Sehr gut ausschauend, wahnsinnig, ein ganz netter junger Mann. Und als ich den auf mich zukommen sah, wir haben gefilmt in einer Besuchskabine, wo er hineingebracht wurde, war eine kugelsichere Glasscheibe zwischen uns. Wir sind aber sehr nahe aneinander gesessen. Und mir fiel auf einmal auf, dass dieser junge Mann, mir fuhr da ein Schreck in die Glieder. Ich war manchmal in gefährlichen Situationen und ich habe vor allem auch sehr, sehr, sehr gefährliche Leute auch gesehen. Und mir fiel da plötzlich wie ein Schreck, fuhr das in mich hinein. Einen so gefährlichen Mann habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen. Und der sah ganz nett aus, aber furchtbar irgendwo. Und dieses, den Blick für sowas und den Tiefblick dann in hinein, den habe ich in gewisser Weise. Das ist aber einfach ganz simpel Teil von meinem Beruf. Das mache ich. Und das kann ich auch. Und wenn ich das nicht könnte, sollte ich diesen Beruf auch nicht ausführen. Das haben wir auch gesehen bei Chloe gestern, die 2 Filme und vorgestern, wie die mit Menschen umgehen kann und wie die tief in diese jungen Rodeo-Reiter hineinschaut. Im Übrigen auch, wie tief sie sozusagen in die Seele vom Pferden schaut. Ganz ungewöhnlich. Und wer das nicht hat, soll keine Filme machen.
Was mich auch mit den Filmen von Chloe, wo ich auch eine Verbindung sehe, ist, dass sie nicht die typischen amerikanischen Schauplätze filmen, sondern an die ungewöhnlicheren Orte im Midland gehen oder dann halt auch bei Städten dann nicht nach New York oder Los Angeles, sondern nach San Diego oder New Orleans gehen und auch dort versuchen, die üblichen Klischeebilder zu vermeiden. Gerade im Bad Lieutenant sieht man nicht das, was man sonst in Filmen über New Orleans sieht.
Richtig, ja, das war immer klar. In New Orleans werden wir Bourbon Street nicht filmen, wir werden keine Jazzband filmen und wir werden auch keine Voodoo-Zeremonie filmen. Das habe ich den Produzenten gleich gesagt. Das gibt's bei uns nicht. Gewöhnt euch an diese Blickweise. Und die sagten, ja, okay, macht mal.
Ja, ich habe mich dann gewundert, als Sie einen Film übers Internet gemacht haben, Lo and Behold. Wie stark nutzten Sie das Internet zu dieser Zeit oder kannten das und bewegten sich im Internet?
Das ist in dem Fall auch so eine Art von Produktion, die in mich hineingestolpert ist. Und das kam daher, dass der Film über junge Leute, die SMS verschicken, während sie Auto fahren und also völlig abgelenkt sind und katastrophale Unfälle verursacht haben. Und dieser Film, ich wollte auch ein neues Terrain ausprobieren, wurde bei YouTube gezeigt. Ich wusste, ich mache einen Film für YouTube. Und das war mein größter Erfolg in meinem Leben, mit riesigem Abstand der größte Erfolg. Und daraufhin kamen dann Leute auf mich zu und sagten, wir wollen unbedingt einen kleinen 8-minütigen Film für YouTube übers Internet. Und ich sagte, ja, lasst mich mal probieren. Und am ersten Drehtag wusste ich, das ist ein viel größerer Film, das kann man nicht für YouTube in 8 Minuten durchrattern. Und dadurch entstand, und ich habe jeden Tag gesagt, wir müssen etwas viel Größeres draus machen. Ich selbst benutze das Internet nur begrenzt, das heißt E-Mail. Ich habe Kontakt vor allem mit meinem Bruder über E-Mail, der in Österreich meistens ist. Und wir sind 9 Stunden Zeitunterschied auseinander. Manchmal benutze ich Skype. Manchmal telefoniere ich auch billig über Skype. Das ist zwar technisch noch nicht so sehr gut und benutze es für ganz oberflächliche Informationen. Zum Beispiel habe ich mir heute im Internet angeschaut, das U-Bahn-Netz, weil ich zum Goetheplatz fahren wollte, um auf die Wiesen, an eine bestimmte Ecke der Wiesen zu kommen, und habe mir aus dem Internet herausgefischt Stadtplan München. Das heißt, das mache ich, aber ansonsten die Informationen über die Welt besorge ich mir auf ganz andere Weise. Das heißt, ich lese zum Beispiel. Ich sehe wenige Filme und ich lese. Ich lese aber und ich sage immer jungen Filmleuten, ihr müsst lesen, lest, 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 lest. Wenn ihr nicht lest, werdet ihr vielleicht auch Filme machen, die werden aber allenfalls mittelmäßig. Wirklich große Sachen machen nur die wirklich auch viel, viel lesen und konzeptionell anders denken, die einen anderen Zugang zu Poesie haben, die anderen Zugang zu großen Erzählungen haben. Und insofern benutze ich das Internet fast gar nicht. Ich muss mir auch immer helfen lassen, wenn ich irgendetwas suche. Und trotzdem, das Bizarre ist, trotzdem konzeptionell und vom Wesen dieses Films ist er der einzige und erste wirklich kompetente Film übers Internet. Alles andere, was es gibt, sagt uns nur, ja, Facebook hatte am Anfang 5000 Teilnehmer und dann nach 2 Jahren waren schon 50 Millionen und heute sind es 2 Milliarden. So, also quantitativ und technisch einem nur wie die Buchhalter irgendwas herunterrattern. Der Film geht in die Tiefe und ich frage auch, ich weiß nicht, ob ich das in dem Ausschnitt mache, ich frage auch meine Clausewitz-Frage. Der Kriegstheoretiker Clausewitz von Clausewitz hat so in der napoleonischen Zeit in seinem Werk vom Kriege eine merkwürdige Frage gestellt. Kann es sein, dass der Krieg von sich selbst träumt? ist eine unerhörte Frage. Und daran schließe ich dann an und frage das Verschiedene von den hervorragendsten Figuren im Internet, frage ich, kann es sein, dass das Internet von sich selbst träumt? Das heißt, artifizielle Intelligenz, die auf einmal anfängt, Selbstbewusstsein und sogar Träume zu haben. Das heißt, Fragen, die gar nicht beantwortbar sind, aber konzeptionell und von der menschlichen Seite her ist der Film, und ich sage das ohne mich da besonders herausstreichen zu wollen, aber es ist bisher der einzige Film, der diese Seite genauer beleuchtet. Was zeigen wir jetzt hier?
Jetzt schauen wir uns den Anfang des Films an.
Ja.
Die erste Episode, den Ursprung des
Internets. Ja. Okay, ja.